Technik wird zu 111 mit einem vollen Programm. Diesmal mit an Bord Erik Eggert aus Österreich. Hallo Erik.
Hallo.
Und den Christian Vogt aus Magdeburg.
Hallo.
Herzlich willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast. Von und mit David Maciejewski.
Ich vergesse meinen eigenen Vorspann immer, das ist egal.
Ja, das ist mir schon bei der letzten Sendung aufgefallen.
Er ist auch so verdammt lang.
Ja, das stimmt, aber das irgendwie müssen wir die Sendung erfüllen. Ein volles Programm haben wir dieses Mal, weil wir benutzen zum ersten Mal, ich weiß nicht, warum ich nicht früher auf die Idee gekommen ist, Google Docs, und da haben wir mal alle schön fleißig gesammelt, über was wir reden. Und eigentlich sieht's so aus, als wenn wir mehr als eine halbe Stunde vollkriegen, als wir eigentlich geplant haben. Deswegen würde ich mal sagen, Erik, fang du einfach mal an mit unserer News-Section.
Aktuelles.
Ach, schön, Knöpfchen kann ich drücken, ne? Sehr komm, Erik, erzähl mal.
Gut, also News. Ich habe drei News-Sachen oder drei Neuigkeiten. Zum einen möchte ich ein bisschen angeben. Ich war nämlich auf dem Barcamp in London.
Ich beneide dich.
Und ich beneide mich auch noch nachträglich. Und das war echt spannend und super vom Austausch her. Und was ich mitgebracht habe, ein bisschen... ist für uns Coder gerade die Yahoo Code Review. Mhm. Und zwar ist das ein Verfahren innerhalb von Yahoo. Die setzen sich tatsächlich hin, wenn es ein Update von der Seite gibt, und dann bekommen 5 Leute oder so, bekommen dann die Seite vorgelegt, ausgedruckt und schauen sich dann an, welche Fehler oder was ihnen auffällt an den Seiten. Und dann sperren die sich in einen Besprechungsraum ein und dann wird eben irgendwie 4 Stunden über diese Seite, über HTML, CSS, JavaScript, aber auch gerne PHP zum Beispiel, wird darüber gesprochen, und dann gibt's einen Bericht, und der ist dann für alle verfügbar, und daraus leiten die dann Best Practices ab und so. Das fand ich sehr, sehr inspirierend, sehr spannend.
Ist das jetzt eine Software oder ein Verhaltenskodex?
Das ist ein Verhaltenskodex. Also sie machen das so als interne Schulungsmaßnahme quasi. Aha. Mhm.
Und da wirst du bestimmt noch drüber bloggen.
Bitte?
Da wirst du bestimmt noch drüber bloggen.
Ich habe ja schon drüber gebloggt, aber in Englisch. Das liest natürlich niemand.
Verzeihung.
Quod erat demonstrandum.
Dann verpacken wir den Link trotzdem nochmal in unsere Shownotes dann später, dass die Leute, die ein bisschen Englisch können, das sollten ja die meisten sein hier, sich das nochmal durchlesen können.
Ja, das hört sich ja fast ein bisschen an wie beim Papst. So Papstwahl. Wir schließen uns ein und
lesen Eriks Artikel, ja.
Ja, und Mark Norman Francis, der das quasi mit betreut hat, oder der Projektmanager, Leiter, irgendwas Käse ist, der wird das wohl diese Woche noch auch dann schriftlich festhalten, was sie da über Nacht gemacht haben, weil die haben das über Nacht quasi sich eine Seite angeguckt und haben die dann in einer 45-Minuten-Session dann besprochen am nächsten Tag.
Das ist doch cool.
Und das wird er noch zusammenfassen, und dann muss ich mal schauen, ob das schon online ist oder ob das noch kommt.
Ansonsten war voll beim Barcamp. Wie war so die Stimmung da?
Ja, super Stimmung, super voll, super viele tolle Leute, und ja, echt gut. Also ich kann es nur empfehlen, dass jeder, das passt jetzt hier nicht in den Abschnitt rein von der Sendung, aber ich kann nur englische Barcamps empfehlen. Das lohnt sich wirklich.
Ist ja auch mal eine andere Inspirationsquelle als immer nur die nörgelnden Deutschen.
Ja, man merkt irgendwie schon, sie sind so ein bisschen vor, da ist überhaupt kein Marketing. Ich habe mir eine Session angeguckt, und da hieß es dann ganz am Schluss, ach übrigens, unsere Webseite ist die und die. Mhm. So, das ging aber die ganze Zeit über Books auf, Bücher auf Mobiltelefonen, und darüber hat er geredet und hat aber bis zu ganz zum Schluss nicht erwähnt, wie seine Seite heißt.
Lobenswert.
Ja, war sehr Also sehr, sehr inspirierend, sehr nett gemacht.
Sehr schön.
Auf jeden Fall gute Verpflegung. Also sehr toll. Ja. Soll ich gleich mit meinen anderen beiden auch noch weitermachen?
Bitte, ja.
Ja, okay, dann mache ich das doch. Das zweite ist alternative Schriften benutzen. Und zwar gab es einen Blog-Eintrag von 3.7designs.com und 8 Schriftarten, die man wahrscheinlich nicht benutzt per CSS, aber benutzen sollte. Und zwar ist es, ich sag's jetzt einfach mal ganz schnell durch, Palatino, Tahoma, Impact, Century Gothic, Arial Black, Arial Narrow, Copperplate oder Jill Sands. Also das sind die Schriften, die man vielleicht benutzen sollte mal. Die haben ganz unterschiedliche Verteilungen auf dem Betriebssystem, aber es spricht ja nichts dagegen, Benutzern, die Schriften installiert haben, eine bessere Schrift zu bieten.
Das stimmt, genau.
Meiner Meinung nach. Und deswegen, das sind echt nette Vorschläge.
Ja, so ähnlich verfahre ich ja teilweise bei meinen privaten Seiten, dass ich einfach mal Mac-Schriften drüber setze oder so für diejenigen, die mit einem Mac gerade unterwegs sind und diese Standardschriften installiert haben, die sehen dann das. Oder man kann ja eigentlich beliebig viele Schriften reinsetzen und die nach Priorität sortieren, also spricht da überhaupt nichts dagegen. Finde ich auch.
Genau. Ja, also ich mache das ja auch. Also ich benutze, wenn es dann eine Arial sein muss, und dann benutze ich auch Helvetica Neue und dann erst Arial für die Windows-Benutzer. Mhm. Weil die Helvetica Neue sieht so viel besser aus unter macOS. Ja. Das ist überhaupt kein Vergleich. Also es ist wirklich so. Da können auch jetzt die Windows-Nutzer gar nichts dafür. Bei denen sieht die Arial ja auch gut aus. So ungefähr.
Naja. Nee, aber ich finde es immer kritisch. Man muss halt wirklich gucken, dass möglichst auch die Mehrheit dann die Optik hat. Weil für mich ist es immer das Problem, wenn es bei mir gut aussieht und ich kann es nicht wirklich kontrollieren, wie es dann auf anderen Rechnern aussieht, dann ist immer so ein bisschen... Man weiß halt dann immer nicht, wie das Schriftbild so auf anderen Rechnern aussieht, wenn man es nicht genau testen kann. Ne? Aber auch gut, das sei mal dahingestellt, wenn die Schrift jetzt nicht hat.
Also Schriften kann man ja auch deaktivieren kurzfristig, das ist ja gar kein Problem.
Oder mal falsch schreiben in der CSS-Datei.
Genau. Also es geht schon. Also ich fand aber die Aufstellung mal ganz nett zu achten.
Sehr schön.
Schön zusammengefasst. Und was ein großes Thema war Photoshop. Soll man es benutzen, um Website-Layouts herzustellen oder nicht? Als erster Schritt quasi. Oder soll man gleich, wie 37 Signals so sagt, direkt ins HTML reingehen und CSS machen? Und was mir aufgefallen ist in der ganzen Diskussion, auch gerade bei Manuela Hoffmann im Blog, dass plötzlich alle sagen, wenn ich das einem Kunden vorlege, das kann ich ja nicht machen. Das stimmt. Natürlich, ein Kunde braucht diesen visuellen Anker. Ja. Aber 37 Signals macht nichts für Kunden. Denen kann das wurscht sein.
Das habe ich bei Manuela auch bemerkt, weil die Webseiten von den Jungs, die sind nun keine grafischen Prachtwunder. Da ist kein Stück Grafik drin, außer das Logo, was die vielleicht mal seit 40 Jahren irgendwie auf der Platte liegen haben. Von daher, wenn es so eine Webseiten sind, würde ich natürlich auch direkt sofort loslegen. Was Kunden aber wollen, die wollen Teaserbilder haben, die wollen Fotos mit drin haben und so weiter und so fort. Und da kommt es natürlich um Photoshop nicht drum rum. Aber ich muss sagen, bei Webseiten wie 37 Signals, wo wirklich null Grafik drin ist, da macht es natürlich keinen Sinn, das vorher in Photoshop zu layouten, das ist klar. Von daher ist die Überschrift vielleicht Photoshop benutzen, ja oder nein, ein bisschen irreführend in diesem Zusammenhang.
Ich habe da mal eine Frage. Haben die in dem Artikel empfohlen, den anderen das auch?
Nein.
Also das
nein,
oder
nein, die
stellen die nur vor, wie sie es machen?
Genau, ja.
Ach so, na gut, das mag ja, also wenn es keine Empfehlung ist, dann finde ich es ja vollkommen in Ordnung, jeder so, wie er es will. In meinem Workflow würde es einfach nicht reinpassen, wenn ich von einem Grafiker einfach einen Scribble kriege und der sagt, hier, mach mal ein CSS draus. Und das würde, glaube ich, nicht so ganz funktionieren.
Also ich würde sagen, das kommt immer auf den Anwendungsfall drauf an. Also ich würde nicht sagen, dass ich alle Webseiten mit Photoshop mache oder es kommt wirklich auf die Webseite und auf den Fall drauf an. Wenn ich irgendwas schnell mal so ein kleines Tool brauche, dann brauche ich kein Photoshop dazu zum Beispiel. Es kommt immer ganz drauf an. Aber es hat auch große Kreise gezogen dann da. Ja, also macht's bei dir auch nicht. Dann.
Macht überhaupt keinen Sinn, Photoshop zu benutzen. Also wenn's über irgendwie weiße Flächen hinausgeht, dann wird's eh grausam und deswegen lass ich das.
Ist ja auch eine Politik. Ja, aber das hat großen Anklang gefunden, dieses Thema beim Barcamp.
Erik. Beim Barcamp?
Nee, das war nicht auf dem Barcamp.
Danach. Ach so, das war nur so generell.
Das ist okay. Schon wieder abgekoppelt vom Barcamp.
Alles klar.
Nur, ich dachte, weil das gerade bewegt.
Dann kommen wir mal zu dir, Christian. Du hast ja auch ein paar News.
Ja, zwei. Und zwar das Erste, was mir so die Woche über den Weg gelaufen ist, ist, dass Google ein neues Fav-Icon hat und mich, also ist jetzt eigentlich nicht so die dolle News, aber mich hat es echt mal verwundert, was das für Kreise ziehen kann, wo nur 256 bunte Pixel ausgetauscht worden im Web. Mhm. Also ja. Man muss es sich ja so vorstellen, es ist wirklich eine olle Seite, ändert mal sein Fav-Icon und irgendwie 3000 Blocks schreiben drüber, das ist schon ziemlich heavy. Was das neue Fav-Icon an sich angeht, haben sie jetzt nicht mehr dieses große G, dieses große blaue G mit weißem Rahmen, sondern, wo sehe ich es denn hier gerade mal?
Also sie haben es ja, nicht aus dem Logo, sondern eben eine kleine Variante, ein kleingeschriebenes
G. Also sie haben das kleine G genommen, diesmal in blau und mit so einem komischen hellfarbenen Untergrund. Also sieht jetzt gewöhnungsbedürftig aus. Sage ich mal, vielleicht könnt ihr es euch ja mal kurz angucken oder vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen.
Ja, ich kenne es, ja.
Wo ich es bei, was ich bei den Fav-Icons bei Google sowieso mal bevorzugen würde, wäre, dass so wirklich jeder Google-Service sein eigenes Fav-Icon auch bekommt. Also sie haben es ja jetzt schon so durchgesetzt, dass Gmail halt da diesen komischen Briefumschlag bekommen hat und Google Docs hat auch ein eigenes Fav-Icon, aber zum Beispiel die Google Webmaster Tools oder Google Analytics, die haben halt alle dieses komische G jetzt und ich finde das halt immer sehr irritierend, wenn man mit mehreren Tabs arbeitet und mehrere Google Services offen hat, weil man halt an den Tabs so schön erkennen könnte, um welchen Service es sich jetzt gerade handelt. Ne? Und ja. Das ist halt ein bisschen schade, dass da immer bei jeder Seite oder bei fast jeder Seite dasselbe Fav-Icon noch eingebunden wird.
Ja, aber es hat mich auch gewundert, dass so viele Leute drüber was schreiben und haben jetzt Geschichten da hineininterpretiert, was wohl los ist mit Google und welche Services die in Zukunft anschlagen. Und das nur wegen 256 Pixel, das ist schon nicht schlecht.
Das kann man alles da rauslesen?
Ja, ja. Ganz offensichtlich, ja. Für jeden Pixel eine Geschichte.
Ja. Ich muss sagen, dass das neue Google Fav-Icon passt total gut zu dem neuen mobilen Auftritt. Also wenn man sich im mobilen Safari zum Beispiel anguckt, das sieht wirklich aus wie aus einem Guss und blau ist die Hauptfarbe und das Google-Logo ist weiß. Und da passt ziemlich gut dazu. Also ich bin ja kein Fav-Icon-Experte, ich glaube, das ist einfach, dass da eine Corporate Identity mal kommt für Google und das finde ich eigentlich gar nicht schlecht.
Ja, das wäre nicht verkehrt, so gesehen. Ja. Ja, ich habe auch noch so ein paar News, vielleicht mal im Schnelldurchlauf. Was Yahoo rausgebracht hat, ist die Yahoo Design Pattern Library. Verlinken wir auch im Blog. Dazu hinter steckt nichts anderes, als dass sich Yahoo mal die Arbeit gemacht hat, immer wiederkehrende Elemente, die man jetzt im Photoshop-Design für die Webseite mal brauchen könnte, dass man die einfach in Form eines PNGs oder was auch immer, es gibt verschiedene Formate, die man runterladen kann, einfach in sein Photoshop-Layout zieht. Darunter sind Formelemente, da sind Sliders dabei, da sind UI-Elemente vom iPhone, von Mobiltelefonen, sonstige Hintergründe, sehr auch interessant, eine ganze Seite von Default-Banner-Größen, die man jetzt reinziehen kann. Also wenn man jetzt einen Werbebanner braucht, muss man eigentlich extra nochmal das Format raussuchen, das in Photoshop eine Box aufziehen und dann reinsetzen, sondern einfach aus der Design-Pattern-Library reinziehen. Sehr interessant das Ganze. Gibt ja schon, glaube ich, so ein paar Design-Patterns. Das eine von Yahoo sehr rund. Bei dir, Erik, von dem nächsten habe ich gelesen, dass du es schon benutzt hast. Es geht um Versions für den Mac, eine Software, die gefühlte 15 Jahre schon angekündigt ist als Beta-Software zur Verwaltung von Subversion-Repositories. Hat es nie geschafft als Beta, ist jetzt endlich als Beta, downloadbare Beta-Version, die man sich tatsächlich angucken kann, draußen. Erik, dein erster Eindruck.
Also ich habe es ganz kurz gestern probiert und ich war nicht so davon begeistert. Also zum einen ist es zumindest im ersten Testlauf sehr langsam gewesen. Ich weiß nicht, ob das die Ergebnisse, die Serveranfragen cacht. Ich weiß auch nicht, ob es was damit zu tun hat, dass ich das über Beanstalk App, das ist diese Subversion-Verwaltung online, die sie auch mit empfehlen. Ob das überlasten war gestern, das weiß ich nicht, aber ich fand es sehr, naja, wie soll ich sagen, es war nicht so ein schöner Fluss, wie ich mir das erwartet hätte von einer Applikation, die schon so lange in der Mache ist. Hm. Und also ich benutze Zigversion. Das ist eine für Studenten kostenlose Subversion-Verwaltung und die ist ganz einfach und bietet eigentlich nichts, aber funktioniert sehr schnell und sehr gut und hat vor allem, was mich ein bisschen gestört hat, ein Vergleichstool dabei. Das heißt, hier Versions benutzt den File-Merge, der bei macOS dabei ist,
genau.
Bei den Entwickler-Tools. Und der ist eigentlich relativ hässlich und nicht so toll. Also er tut seinen Job, klar, aber ich weiß nicht. Und Zigversion hat eigentlich eine ganz schönen Vergleich und man sieht schön, wo neue Codestücke reinkamen und so. Und das hat mir ein bisschen gefehlt.
Ja, ich erinnere mich gerade noch an S4NX, was ich auch zeitweise bei Sevenload mal benutzt hatte, in Verbindung mit der Kommandozeile natürlich. Bei S1X kannst du zum Beispiel mehrere File-Vergleichs-Dingsbums-Dienste einbinden. Ich glaube, 5 an der Stück. Wobei mir FileMerge eben auch nicht so gut gefällt, aber das ist, also Versions sollte sich so zumindest öffnen, dass es noch andere Formate unterstützt, damit man eben eine bessere Übersicht hat.
Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob man das einstellen kann. Soweit habe ich es mir nicht angeguckt.
Nee, ich denke auch nicht.
Hatte ich keine Zeit leider für.
Also so wie ich das ja höre, scheint schon unter OS X noch kein wirklich tolles SVN-Tool zu geben. So, also.
Naja,
also ich kenne ja jetzt als Lama Windows-User kenne ich hier Tortoise oder Tortoise, wie es manche Leute auch nennen. Ja. Und das ist eigentlich, das hat sich so zum Standard gemausert für alle, die so mit SVN unter Windows zu tun haben, weil das eigentlich auch ein ganz guter Allrounder zu sein scheint und ich damit auch ein paar Projekte schon gemacht habe. Also ja, das wundert also, mich jetzt eigentlich.
Sagen wir so, unter Mac gibt es das Terminal, Unix-Kommandozeile-Ebene und da gibt es natürlich SVN. Und das ist ja, das Beste, was es überhaupt gibt. Für die Leute, die sich nicht so gut auskennen oder für die Leute, die sich ein bisschen Zeit sparen wollen, indem sie ein paar Buttons drücken wollen, um sich das Leben einfacher zu machen und die nicht so viel tippen wollen, für die gibt es eben grafische Oberflächen wie SVNX, womit viele Probleme haben, aber auch bei vielen gar keine Probleme auftauchen, wie zum Beispiel bei mir. Und Versions ist eine Variante, die sieht darüber hinaus, so schien es bisher, auch noch hübsch aus. Weil alle Mac-User haben ja irgendwie den Stil, beziehungsweise die Eigenheit, dass die Software auch noch im Stil von dem Betriebssystem aussehen muss. Und Versions schien so ein Kandidat, der eben in diese Richtung geht. Und also ich finde es jetzt nicht grafisch den Oberbringer, aber wie gesagt, ich habe es mir auch nur 5 Minuten angeschaut. Also ich muss mir das auch nochmal in Ruhe erst ansehen. Nächste Sache, die ich mir aufgeschrieben habe. Es ist endlich rausgekommen, zumindest als Release-Kandidat jQuery UI 1.5. Straft mich Lügen, aber das, denke ich, ist unter anderem so ein Effekt-Library in verschiedensten Formen, die man sich einbinden kann für die jQuery 1.2.6, die im Übrigen jetzt dokumentiert ist und auch endlich benutzt werden kann. Also mit den, wenn ihr euch die beiden runterladet, die Downloads funktionieren da jetzt auch prächtig. Ich habe die ersten Gehversuche damit gemacht. Es funktioniert ganz gut.
Da gab es ja aber schon mal so eine Version vorher, glaube ich. Ne? Also ich habe das mal genutzt, da gab es schon mal so ein Effektpaket für jQuery, allerdings für 1.1, glaube ich noch. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr, wie es hieß. Das wurde aber mit 1.2 damals auch nicht mehr unterstützt, leider. Und seitdem warte ich auch wieder, dass es so eine Effektbibliothek nochmal gibt. Und da setze ich auch gute Hoffnungen in die UI. Da soll ja am Samstag übrigens schon die Final von der 1.5 rauskommen. Also
genau, richtig.
Release-Candidate, der soll ja schon relativ Final auch schon sein irgendwie. Ja, mal gucken.
Also macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Man kann sich das ganze Ding auch runterladen in der Komplettversion. Da sind auch Beispiele dabei. Doku habe ich mir jetzt noch nicht angeschaut, aber insgesamt macht es eigentlich einen recht runden Eindruck. sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Nächste Sache, die ich mir aufgeschrieben hatte, die WebKit Engine, das ist ja so der Hintergrund, die Hintergrundtechnologie von unserem Browser Safari. Die hat jetzt eine neue JavaScript-Engine und zwar nennt sich die Squirrelfish. Und die soll ziemlich fix sein im Gegensatz zu denen, die bisher verbaut wurden. Inwiefern habt ihr darüber gelesen, ihr beiden?
Ja. Ich habe ja nicht viel mit, WebKit zu tun.
Also ich habe es bei dir in den Notizen gesehen und habe mir dann den Artikel durchgelesen und das macht echt Sinn, was die WebKit-Jungs da machen. Also so wie Dinge, die nichts tun, einfach ignorieren und so. Das ist sehr spannend gemacht. Aber vor allem scheint es echt ein Riesengeschwindigkeitsvorteil zu sein. Ja. Also 1,6 mal so schnell, das ist genau. Schon Hammer. Und das ist natürlich super, wenn man auf Performance geht bei JavaScript.
Obwohl, ja, unbedingt. Ich frage, ob eine JavaScript-Engine, die aktuell draußen ist, außer die vom Firefox, die nervt mich ziemlich. Obwohl ich jetzt bei anderen Browsern noch nie so wirklich Geschwindigkeitseinbußen erlebt habe, was die JavaScript-Engine anging. Also auch im Safari eigentlich noch nicht so. Wie gesagt, die einzige Engine, bei der ich wirklich merke, dass sie lahm ist, ist wirklich die vom Firefox. Und da nehme ich den Firefox 3 auch noch nicht aus. Das habe ich einmal kurz getestet und das war irgendwie auch nicht besser als auf dem 2er.
Zumindest unter Windows. Also gefühlt ist mir aufgefallen, dass sich die Browser von Version zu Version auch von der Geschwindigkeit, muss jetzt nichts mit der JavaScript-Engine zu tun haben, sondern ganz generell schneller geworden sind. Also Firefox 3 finde ich jetzt ein bisschen schneller als den 2er. Was mir positiv aufgefallen ist, ist der Safari 3.1, der auch unter Windows jetzt extrem schnell rennt. Und wenn das jetzt nochmal rauskommen soll mit Squirrelfish, dieser JavaScript-Engine, die neu programmiert wurde, zumindest für Mac, für Windows gibt's die noch nicht, schon eine spannende Geschichte. Also es kann nicht schaden, das hat auch Jens Kroch, das hat das in seinem Artikel erwähnt, dass die Browserhersteller durchaus mal an ihren Browsern arbeiten können, um die ganzen Sachen noch schneller zu machen.
Aber da ist natürlich die Kritik bei Safari ganz, ganz an der falschen Stelle, weil die machen ja echt viel. Also
genau,
ja. Die sind ja im Prinzip die ganze Zeit nur am Entwickeln. Und genau. Wir wollen als Erste den Asset-3-Test machen. Und wo ist der Asset-4-Test? Und so, das ist ja schon nicht mehr feierlich. Also wenn man die machen lassen würden, die wären irgendwie schon 20 Jahre vor dem Internet Explorer in genau. zwei Monaten oder so. Also, wobei das nicht so ein großes Problem ist, das gebe ich zu.
Das schaffe sogar ich.
An
einem Wochenende.
Also wenn der W3C nur gefühlt 100 Mal schneller ist als das oder langsamer, ich glaube, dann könnte man 5 Jahre neue Standards verabschieden. Also die sind wirklich sehr aktiv, gebe ich dir recht. Also es macht Spaß, da mal zu lesen und mal gucken, wohin könnte die Zukunft gehen, was ist technologisch möglich. Und das einzige Problem, was wir noch haben, ist eben der W3C. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Was ich auch kurz verlinken werde im Blog, da rede ich jetzt nicht groß drüber, es ist ein PHP-Benchmark rausgekommen für die PHP-Entwickler unter uns, die auch ein bisschen was mit der Programmiersprache machen. Da hat sich Chris Vincent hat sich die Mühe gemacht und hat mal Testszenarien geschrieben und gewisse Dinge, die der eine PHP-Programmierer so schreibt und der andere schreibt sie so. Das sind ja manchmal Glaubenskriege in der Schreibweise, wie man PHP richtig schreibt. Er hat sich mit die Mühe gemacht und Testszenarien geschrieben, um diese Werte alle miteinander zu vergleichen. Das Billigste vom Billigen zum Beispiel, die einen schreiben einfache Anführungszeichen, die anderen doppelte und da Geschwindigkeitstest gemacht. Die anderen schreiben for each statt while. Sehr schönes Ding. Schaut euch das einfach mal an, da könnt ihr das sehen. Noch eine Sache in PHP, die mir heute aufgefallen ist, die gar nicht so dumm ist. Da hat sich mal jemand die Mühe gemacht und verweist per htaccess bei einem Errorcode 404, also wenn die Seite nicht gefunden ist, auf ein PHP-Skript, was ihnen eine E-Mail versendet mit den Informationen über diese Seite, die nicht gefunden werden kann. Da wir alle 404-Seiten nicht brauchen können und nicht wollen, eigentlich gar keine so dumme Idee.
Ja, also ich habe schon in einem anderen Blog kommentiert, dass ich das doch ziemlich ja, also unsinnig finde, nicht weil wir 404 Seiten nicht wollen, das ist natürlich klar, aber man muss immer davon ausgehen, also ich sehe es in meinen Statistiken, dass täglich hunderte Bots über meinen Blog surfen und irgendwelche nicht existierenden Seiten abfischen wollen, die dann natürlich 404 Fehler verursachen, und in dem Fall würde ich wahrscheinlich am Tag irgendwie 500 Mails kriegen, die ich eh alle manuell durchgucken müsste, und dann kann ich auch gleich in meine Server-Log-Files gucken.
Ja, du müsstest also das natürlich dementsprechend, also wenn du das Skript benutzt, was dieser Mensch da verlinkt hat, damit wirst du eh nicht glücklich werden, weil sauber ist es nicht richtig programmiert, PHP fängt normalerweise nicht richtig mit der Syntax an. Du müsstest natürlich noch Validatoren reinhauen, die das Ganze validieren, eventuell gegen Spam-Robots, und dann ist die Frage, ist es der Aufwand, ist es das wert? Sagen wir mal so, wenn du dir wirklich mal ein Wochenende wirklich stinklange Langeweile hast und du hast was Gutes gefunden, was dich nicht zuspammt, wäre es eine Alternative. Also wäre es eine Möglichkeit. Zumindest ist es ein Fingerzeig darauf, aufzuzeigen, hier sind 404 Seiten, und wenn du merkst, da kommt eh nur Spam rein und sonst sind eigentlich alle Seiten okay, dann passt es ja wieder, dann brauchst du es auch nicht wieder. So, meine letzte News für heute, die ich ankündigen möchte. Ich habe heute eine E-Mail bekommen von Might, beziehungsweise von dem Machen von Might. Das wird geschrieben M-I-T-E. Und dient dazu, ist eine Web-Applikation, um eure Web-Arbeitszeiten quasi aufzunehmen. Also wenn ihr jetzt für Kunden arbeitet, für verschiedene auch, dann könnt ihr da auf die Webseite gehen, könnt sagen, ich lege jetzt ein neues Projekt an, drücke auf Start, die Stoppo geht mit, wenn ich fertig bin, drücke ich auf Pause, gehe mal eben auf Toilette, komme wieder zurück, mach weiter, kann also wirklich minutengenau die Arbeitszeit berechnen. Das Ganze kann ich mir dann später als Graphen auswerten lassen und ganz wichtig auch gegenüber den Kunden ganz genau abrechnen. Für Freelancer eine tolle Idee, die jetzt nicht sagen, ich mache morgens Kunde A und abends Kunde B, aber für diejenigen, die nebenbei oder eben auch mal kurz als Freelancer mal eine Aufgabe zwischenschieben und wirklich exakt nach dem Stundensatz gehen wollen, eine tolle Möglichkeit. Das Neue daran ist jetzt, dass ich bin auch da. Ihr hört mich nicht mehr.
Ihr hört dich nicht mehr.
Alles klar. So, dann machen wir mal kurz Stopp. So, da hat uns mal wieder Übercaster Software verlassen, aber wir sind wieder zurück im Gespräch. Ich glaube, ich muss mich doch mal nach einer anderen Software umschauen. Sei es drum. Das Neue an BeMight, und das wollte ich eben kurz erzählen. Die Sache wird jetzt kostenpflichtig, weil sich die Jungs, die haben alle ihre Jobs gekündigt, machen sich selbstständig. Die Firma heißt Yolk oder ich habe keine Ahnung, wie sich die genannt wird. Die neue Oberfläche, die sie gemacht haben von Might, geht am 15. Juni online, in ein paar Tagen also. Für diejenigen, die bisher einen Account aktiv genutzt haben, bleibt die Sache kostenlos. Man kann aber, wenn man möchte, spenden, was sich bei dieser Software auch lohnt. Damit würde ich sagen, sind wir mit den News eigentlich durch, oder habt ihr noch was auf dem Herzen?
Nö, nicht wirklich.
Dann drücke ich mal die Taste S jetzt.
Empfehlungen.
Ach, Empfehlung ist immer die Rubrik vor der Meckerecke, vor der ich mich am meisten freue. Meine Empfehlung für diese Woche, zwei Stück eigentlich nur. Der Michael Preidel hat sich die Arbeit gemacht und alle Europameisterschafts-Fußballtermine im iCal-Format gespeichert. Wer jetzt informiert sein möchte, wann genau welches Spiel ist, der kann sich das auch an der Webseite runterladen, wird bei uns verlinkt. Ganz interessante Geschichte für Mac-User. Zweite Sache, habe heute einen Link entdeckt zu 625 Helpful Links for Web Developers. Hat sich jemand die Arbeit gemacht, mal wieder sämtliche Links, die er interessant findet, irgendwie zu sammeln. Egal, was ein Webentwickler braucht, ob er jetzt irgendwelche Validierungstools braucht oder er braucht freie Schriften, freie Bilder, sonst irgendwas. Eine Linksammlung en masse. Ich glaube, das ist die 6000ste irgendwie in den letzten 5 Jahren, oder?
Gefühlte? Ja. Mindestens.
Ja, aber sie ist hübsch gemacht.
Das ist wahr.
Jeder sollte eine eigene Linksammlung haben.
Erik, dann kommen wir mal zu deiner Empfehlung. Was kannst du empfehlen?
Ja, dann kommen wir zu meinem. Und zwar habe ich zwei Sachen. Und zwar bin ich in letzter Zeit immer mehr so auf diesem Accessibility-Trip und finde das alles unglaublich spannend. Und ich möchte auch zwei Dinge empfehlen, die alle mit Accessibility zu tun haben. Das eine ist als die große Sammlung von Wissen zu Accessibility beziehungsweise Barrierefreiheit ist einfach für alle.de, die jedem Webentwickler, der etwas auf sich hält, was ein Begriff sein sollte.
Grüße an Slash T.
Auf jeden Fall Grüße an Slash T. Und dann als zweites Christian Hallmann, der auch auf dem Barcamp war in London und dort seinen zugänglichen YouTube-Player vorgestellt hat. Mhm. Und Sinn der Sache ist es, ein alternatives Benutzerinterface für YouTube-Videos bereitzustellen. Mit großen Buttons, mit verschiedenfarbigen Buttons, damit man das besser auseinanderhalten kann, was vor allem für Menschen mit Lernbehinderungen zum Beispiel sehr wichtig ist. Das hat er über die YouTube API gemacht. Die haben eine JavaScript API und das ist total spannend und ja, das wollte ich empfehlen, dass man sich das mal anguckt, um mal zu sehen, was man alles mit JavaScript und mit Barrierefreiheit machen kann.
Den Link gibst du uns dann auch noch?
Den Link bekommt ihr, natürlich.
Fantastisch. Bin sehr gespannt. Christian, kommen wir zu dir. Was empfiehlst du diese Woche?
Und zwar die eine Empfehlung, das hatte ich, glaube ich, mit dir schon mal angesprochen, ist, sofern ihr einen eigenen PHP-Server bzw. generell Webserver habt und eure Software vielleicht ein bisschen lahmt und ihr ein bisschen Performance-Probleme habt, kann ich nur empfehlen, mal einfach probehalber das APC-Modul von PHP zu aktivieren. Bringt nämlich einen entscheidenden Geschwindigkeitsvorteil, wie du ja auch feststellen durftest, nicht wahr?
Ich habe APC mal getestet, genau. Und wo WordPress das geliebte System, was unser Erik, unser allerlieber Erik, nicht leiden kann.
Ich auch.
Das hat, glaube ich, gefühlte 5 Sekunden oder sowas vorher gebraucht für die Rendering einer Seite und macht es jetzt unter einer Sekunde. Nur dadurch, dass APC da ist und die Anfragen cached, und das Ganze ein bisschen verwaltet, ist super schnell installiert, ganz easy. Ich weiß nicht, ob ich damit drüber geblockt habe, wie man das macht, wenn nicht.
Nein,
den Links
leider,
können wir nochmal noch nachliefern.
Ich habe dich drum gebeten, aber du hast es nicht gemacht.
Es tut mir leid, ich habe auch so andere Sachen
im Kopf. Deine Gäste.
Ja,
ach, ja,
ich habe geweint.
Dafür mache ich doch jetzt wieder Technikwürze, Mensch.
Ja, gut.
Okay. Sei es drum, also APC ist eine Empfehlung, denke ich, weil es auch Open Source ist.
Also es, genau, und es ist ja eigentlich auch bei PHP schon dabei und muss im Prinzip nur noch aktiviert und ein bisschen konfiguriert werden, weil der Server dadurch auch ein bisschen mehr RAM braucht, weil eben die geparsten Skripte im RAM schon zwischengespeichert werden, weil der einfach mal schneller ist als die Festplatte, logischerweise auch. Und da musste man bei dir ja damals auch ein bisschen das RAM-Limit ein bisschen erhöhen, aber das...
Genau,
ist immer noch besser, als wenn der Besucher 5 Sekunden auf seine Webseite warten muss.
Ja, genau. Wobei ich Leute kenne, die an ihrem Server, wenn sie WordPress installieren, erstmal sowieso RAM hochstellen, damit da ja nichts passiert. Ich weiß nicht, ich habe ein Hosted-Ding und Webspace und das funktioniert alles mit Textpattern ganz einfach und ich musste noch nie irgendwelche Konfigurationen ändern und das ist mir auch lieber so.
zu Textpattern können wir nur meine eigene Sendung machen.
Oh ja, sollten wir tun.
Ja,
das würden wir dann machen, wenn Expression Engine 2 rauskommt, dann finden wir einen, der sich damit auskennt. Dann kommen wir noch zu Textpattern und auch noch zu WordPress und dann können wir die schon vergleichen.
WordPress können wir auslassen.
Word was?
Word, nee, das ist,
nee,
das
ist schon klar.
Schon an wie
ja.
Word. So. Nee.
das soll nicht Thema dieser Sendung sein.
Nein. Also der zweite Tipp, den ich, oder Empfehlung, die ich noch habe, der diese Woche auch ein bisschen durchs Netz gegangen ist, oder letzte Woche, war die Lightbox Clones Matrix. Da hat sich jemand die Mühe gemacht und hat sozusagen alle Lightbox-Skripte, die es so aktuell im Web gibt und die entwickelt wurden, zusammengestellt und hat die ein bisschen kategorisiert. Also liegt da irgendein Framework zugrunde, jQuery, Prototype, Scriptaculous oder irgendwas? Was kann ich damit darstellen? Ob ich nur Bilder, Videos, PDF-Dateien mit darstellen kann? Also der hat das wirklich gepflegt und hat zu jeder Lightbox-Variante halt sozusagen verschiedene Flags hinterlegt. Und das Lustige ist halt, man kann in dieser kleinen Mini-Anwendung auch filtern. Also man kann halt diese Tabelle sich ein bisschen filtern, wenn man jetzt sagt, ich brauche eine Lightbox, die auf jQuery basiert und die mir SWF-Dateien anzeigen kann. Dann kann ich das halt so auswählen und dann filtert der diese Liste und gibt dann halt nur noch die 3 Lightbox-Skripte, die meine Anforderungen erfüllen, aus. Das ist eigentlich ganz gut, weil man ja oftmals, also so eine Lightbox hat sich ja auf vielen Seiten zu einem Standard, finde ich, entwickelt. Ob es jetzt gut ist oder schlecht ist, ja, es mag dahingestellt sein, aber teilweise verlangt ja auch der Kunde schon danach. Und wenn man halt jetzt auf einer Seite unbedingt eine Lightbox nutzen muss, dann ist es halt eine, denke ich, ganz gute Alternative, um einfach das für sich passende Skript auch zu finden oder einfach um neue Skripte zu finden, die man vielleicht noch nicht kannte.
Sagen wir mal so, eine Lightbox ist immer noch 70.000 Mal besser als ein Pop-up.
Stimmt, genau.
Auch in Sachen Barrierefreiheit, aber sei es drum.
Das ganze Ding hat ganz praktisch.
Genau, das ganze Ding hat Jens Grochtreis vor 2 Ausgaben auch schon empfohlen in der Technikwürze, aber okay. Doppelt hält er bekanntlich besser.
Das hätte man nie sagen können.
Das du hättest ja Technikwürze hören können.
Ich lese immer nur, aber mein Kurzzeitgedächtnis, das hält auch nicht so lange.
Aber sei es drum, doppelt hält besser, ist immer noch eine Empfehlung wert, finde ich.
Ja, Mist. Okay.
Macht dir nichts draus.
Ich bin ein Nachredner. Okay.
So, und dafür können wir jetzt schön meckern, denn jetzt ist Schluss mit lustig.
Schluss mit lustig. Wir reden Tacheles.
Ach, meine Lieblingskategorie. Wer möchte anfangen?
Ja, du. Mach mal.
Nee, ich heb mir das zum Schluss auf, weil es wirklich banal ist.
Du hast das interessanteste Thema, sehe ich hier gerade. Also unsere Themen sind ja da.
Okay. Luschen-Themen. Also, ich möchte mich diese Woche besonders aufregen über Kunden. Kunden sind diese Spezies, die uns alle, sagen wir mal, den Lebensunterhalt finanzieren. Also ziemlich wichtig in unserem Leben sind, aber dennoch teilweise können es die größten, ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster rauslehnen. Ja, danke schön, dass du es gesagt hast, denn ich möchte morgen nicht gekündigt werden. Ich sage auch nicht, worum es geht, aber gefühlt nochmal zusammen berechnet haben wir einen Kostenvorschlag gemacht für eine Sache, die ziemlich sehr umfangreich ist für einen sehr großen Kunden. Dieser Kunde hat natürlich sehr gut runtergehandelt, möchte jetzt aber die Leistung, die ungefähr gefühlt das Doppelte von dem kostet, was wir ursprünglich berechnet haben. Ganz einfach darum, weil sich dieser Kunde im ganz Speziellen mit dem Internet fast überhaupt nicht auskennt und fängt schon langsam an, die Zeilenhöhen miteinander zu vergleichen und hätte da gerne einen blinkenden Pfeil. Und da geht es darum und darum und darum und ständig heißt es, dass die Leistung nicht erfüllt sein, obwohl es ständig neue Features sind, die da hinzugefügt werden sollen oder sich die Rahmenbedingungen, weil sie sich ganz anders entschieden haben, umzumünzen. Manchmal frage ich mich, wir haben auch Kunden, die sind wirklich sehr, sehr lieb und nett, die einen wirklich auch richtig motivieren und sagen, ja, super Arbeit macht ihr, super geil, klasse, aber es gibt auch eben genau das Gegenteil, die einfach nur, Entschuldigung, Arschlöcher sind.
Und jetzt hast du es aber gesagt.
Ja, das ist ein böses Wort.
Jetzt bekommst du den Explicit Tag in iTunes, das weißt du.
Arschloch. Sei es drum. Also, diese Folge, meine Meckerecke, gilt dem Kunden. Aber Erik, kommen wir zu dir.
Ja. Christian wollte jetzt noch was dazu sagen.
Nee, ich wollte mitmeckern, aber nein.
Ja, mecker doch, komm, mal mit. Erzähl.
Nein, also es ist ja schon ein Jahr her, aber ich hatte auch einen Kunden, wo ich eigentlich so 6 Wochen für veranschlagt hatte und dann am Ende ein Jahr draus geworden ist. Also ich glaube, den habe ich irgendwie...
Und der 2 Tage bezahlt hat, ne?
Also Leute, ganz ehrlich, trennt euch von euren Kunden.
Das ist ja ganz gut. Ich hab ja jetzt die Agentur nur noch so nebenher. Das passt eigentlich ganz gut. Seitdem lebe ich auch irgendwie viel, viel stressfreier so. Ich bin ein viel, viel fröhlicher Mensch seitdem, aber... Trotzdem, das ist, also ich kann das voll und ganz nachvollziehen und seitdem bin ich auch sehr kritisch gegenüber, wenn ich Kunden habe, wo ich weiß, dass die von Internet null Ahnung haben und die von ihrem Onkel irgendwie erzählt bekommen haben, du brauchst jetzt eine super tolle Webseite mit 80 Milliarden Funktionen, Und aber da null Ahnung von haben, was das eigentlich für eine Arbeit ist oder was dahinter eigentlich steckt oder wofür sie das eigentlich brauchen. Und von daher, ich fühle voll und ganz mit ihm.
Naja, es kann da auch, ja, natürlich. Ja.
Darf ich da gerade mal Jeffrey Zeltman zitieren, der bei der South by Southwest gesagt hat, wir sind alle glücklicherweise in der Lage, in einer Branche zu arbeiten, in der man sich die Kunden aussuchen kann.
Ja,
und das ist in weiten Teilen richtig und trifft auf viele Leute zu. Und man muss da einfach, wenn die Chemie nicht stimmt, dann muss man einfach sagen, so, den Stress gebe ich mir nicht und mach mal deine Webseite alleine, wenn du das
Das ist absolut der richtige Tipp, auch nicht nur für Freelancer, sondern auch für große Agenturen, dass wenn sie merken, dass ein Kunde wirklich nervig ist oder wirklich Zeit kostet, ich meine, es bringt uns allen nichts, wir müssen Spaß an der Arbeit haben und wir machen unseren Job ja professionell, also einige von uns, sollte zumindest, wenn ein Kunde wirklich nervt oder nicht richtig bezahlt, und trotzdem, auch wenn ihr das Geld braucht, lasst ihn lieber weg und knapst ein bisschen bei der Kohle, wenn ihr irgendwie euer Konto voll kriegen wollt. Aber bei manchen muss man sagen, den Stress lieber nicht antun, da freut sich die Konkurrenz umso mehr, wenn die so nervigen Kunden abbekommen. Ja.
Ich finde auch einfach, es ist am Ende nicht mehr profitabel, weil man hat einen nervigen Kunden und der kostet einem am Ende geschätzt 10-mal so viel, wie man eigentlich kriegt.
Man verliert
dabei meistens eigentlich, so ist zumindest meine Erfahrung, weil man einfach in der Zeit, wo man sich mit dem Kunden rumplagt, eigentlich 10 Aufträge machen könnte, wo man gute Kunden hat einfach.
Also, leider weiß man es erst immer hinterher.
Ja, genau, das ist halt immer das Problem. Es steht ja nicht dem Kunden auf der Stirn, ich bin ein Sack oder so. Aber wäre ganz gut.
Jetzt haben wir endgültig den Explicit-Tag.
Kundentecken, das wäre doch gut.
Genau. Erik, komm mal zu deiner Meckerecke.
Stimmt.
Und lass uns da mal eine Aktion starten.
Ja, okay. das hört sich, da brauchen wir gar nichts neu erfinden, da machen wir einfach eine Aktion. Jeder kann von jedem die Kunden angucken.
Dafür ist doch Xing da.
Super Idee, ich bin begeistert.
Gut. Gut, dann übernehme ich. Was mich in letzter Zeit genervt hat, ist die fehlende Internationalisierung und Barrierefreiheit von Web 2.0 Angeboten und Project Management Tools vor allem, weil wir organisieren hier jetzt eine Konferenz hier in Wien und ich hätte halt gern so ein Project Management Tool eingesetzt, aber die sind alle entweder auf Englisch oder haben grundsätzlich den englischen lange EN. Damit da nur englische Inhalte sind, wenn du Deutsch reinmachst und mit einer Person zusammenarbeitest, die auf einen Screenreader angewiesen ist, dann ist das natürlich relativ unbrauchbar. Und dann gibt es Tabellenkonstrukte, dann gibt es in diesen Anwendungen schlecht benannte Bilder. Das heißt, du hast dann für To-Do-Listen, die dann gemacht werden müssen, die sind dann im To-Do 1 oder so. Und das ist halt für Leute, die das brauchen, völlig unbenutzbar. Und das nervt echt. Also da könnte man sich das Leben so viel einfacher machen und muss darauf verzichten, weil nicht alle gleich mitarbeiten können.
Das ist ja auch die Krux an der Geschichte, dass selbst einige, die sagen, Webstandards sind toll und ich unterstütze die, dass die sagen, bei Backend-Tools muss ich nicht unbedingt und da rotze ich mal eben rum. Und ich muss sagen, das lehne ich strikt ab. Also wenn ich Webseiten mache, ich zähle es zu einem guten Handwerk, dass auch sämtliche kleine Dinge, die ich rausbringe oder die im Backend sind, die eigentlich nur wir Kollegen sehen, dass die wirklich sauber gemacht sind oder so. Und dann fühle ich mich auch besser, dann kann der Tag von vorne starten. Wenn das wirklich alle machen würden, dann hätten wir viel weniger Probleme auf der Welt, glaube ich.
Natürlich. Also ich weiß nicht, ob ihr Doodle kennt. Doodle.ch, das ist ein Service, um Termine zu finden. Und die benutzen eine Tabelle, das ist auch völlig in Ordnung dafür, dass sie anbieten, horizontal die Tage und die Zeitpunkte, an denen man Zeit hat. Und dann kann jeder sich eintragen und ein Häkchen machen. Aber die Tabellenüberschriften, also die Tage und so weiter und so fort, das sind keine THs. Und damit ist der gesamte Service ohne vorher eine große Schulung zu machen, weil natürlich kann der Screenreader-Nutzer das lernen, wie das funktioniert. Aber ohne da vorher eine große groß wirklich sich das zusammen anzugucken, hat man da überhaupt keine Chance, das zu benutzen. Und dann sehe ich, dass da drin steht TD Class TH.
Ja, da waren Leute am Werk, die ihren Job richtig gut verstanden haben.
Also der Service ist super und ich benutze den auch und toll, aber bitte mach doch so Dummheiten nicht.
Und HTML ist ja nur wirklich einfach eigentlich. Also.
Ja, also diese Grundsachen. Ne? Ja, ja, es geht ja gar nicht, noch nicht mal darum, irgendwie Sprunglinks und so Sachen anzubieten, sondern rein dieses wir sagen, das ist eine Überschrift, weil das ist eine Überschrift. Ja. Und das hat mich ganz schön genervt letzte Woche.
Ja. Also Tabellen sinnvoll einsetzen, ist auch noch eine Kunst für sich, offensichtlich.
Ja.
Schöne Mecke-Ecke.
Ja.
Ich Christian. Dran,
glaube ich. Ja.
Christian, du bist dran.
Also ich habe zwei Sachen, über die ich mich schon ein bisschen länger aufrege, über die eine ein bisschen mehr, über die andere ein bisschen weniger. Ich fange mal mit der ein bisschen mehr an, und zwar sind das einfach das komplette Portal YouTube, was mich seit einiger Zeit sowas von annervt. Ich verstehe nicht, warum alle Welt immer noch YouTube nutzt.
Genau, geht alle zu 7Load.
Ja, ich wollte es ja gerade sagen, ich wollte gerade Schleichwerbung machen, aber jetzt hast du es verdorben, toll.
Ich arbeite ja nicht, wieder, ich arbeite nicht mehr bei 7Load, keine Panik. Ach, ich arbeite nein, also, nicht mehr bei denen, ich darf
ist,
das jetzt.
Ja, aber also es geht einfach darum, dass für uns in Deutschland zumindest, ich weiß nicht, wie es die Amerikaner sehen, aber wenn ich heutzutage um die Mittagszeit ein YouTube-Video anmache, dann kriege ich auf Play, drücke auf Pause, warte 5 Minuten und dann kann ich es mir eventuell angucken. Und das, obwohl ich sowohl auf Arbeit als auch zu Hause eine 16.000er Leitung habe. Also es liegt definitiv nicht an mir. Es berichten mir auch alle Freunde und das finde ich einfach anormal, weil ich will nicht 5 Minuten warten, nur damit ich mir wahrscheinlich ein zu 99% sowieso sinnloses Video angucke. ja, also und also ohne jetzt irgendwie auf 7Load oder irgendwas anderes oder MyVideo, es geht einfach darum, ich gucke mittlerweile echt schon einfach der Geschwindigkeit halber, ob das Video, was mir da jemand schickt oder was ich mir angucken will, einfach auf diesen anderen Portalen auch verfügbar ist. Weil wenn ich bei 7Load ein Video angucke, dann klicke ich auf Play und dann streamt das einfach ohne einen Ruckler. Und bei YouTube kann ich das nur machen, wenn ich abends um 23.55 Uhr ein Video angucke. Dann kann ich, wenn das eine schlechte Komprimierung hat, dann kann ich noch davon ausgehen, dass es vielleicht noch gerade so flüssig läuft. Und das ist einfach ein Ding, wo ich nicht verstehe, warum zumindest in Deutschland noch alle Welt YouTube nutzt. Klar, da ist einfach die größte Masse an Videos vertreten, aber die Darstellungsqualität und die Ladezeiten sind für mich einfach unter aller Sau.
Also, ja, obwohl Google eigentlich genug Geld haben sollte, um noch ein paar Server hinzustellen.
Ich verstehe auch, da muss ja ein Traffic herrschen, da träumen wir wahrscheinlich nur von, so eine Zahl, die kennen wir wahrscheinlich nicht mal, aber es muss ja trotzdem irgendwie möglich sein, dass man irgendwie ein bisschen Performance abzwackt, so in der Mittagszeit, dass wir damit klarkommen. Oder halt einfach, dass man halt einfach sagt, gut, in Deutschland nehmen wir jetzt halt ein anderes Portal, aber da halt die ganze Jugend irgendwie nur auf YouTube aktiv ist, wird das auch schwerlich möglich sein. Also ich wünsche mir entweder YouTube stellt 10 Server mehr hin oder auch 100 oder wir ziehen alle mal auf irgendein anderes Portal um. Aber so wie es halt aktuell ist, das finde ich halt mega, mega nervig irgendwie. Ja.
Es gibt ja genug Alternativen, also von daher.
Ja, ich fange mit S an und höre mit Load.
Nein, es gibt auch noch andere außer die.
Ja, die andere Mecker-Geschichte, die ich noch habe, ist, was ich so ein bisschen kritisch beäuge, ist das Anwachsen des jQuery-Cores. Das mag der eine vielleicht nicht oder Otto auch der andere nicht so ganz nachvollziehen, aber mir ist es halt aufgefallen, jQuery wächst halt auch ständig mittlerweile an und es werden halt Plugins in den Core übernommen. Und das ist halt so eine Entwicklung, die ich vielleicht nicht ganz so unterstützen kann, weil ich sehe es immer noch so, wenn ich ein Plugin brauche, dann nehme ich mir das Plugin, packe das mit in meine Haupt-JS-Datei und dann ist gut. Jetzt mag das so sein, also zum Beispiel ist letztens das Dimensions-Plugin in den jQuery-Core gekommen, Da wurde mir aber auch schon mitgeteilt, dass das nicht so, dass das irgendwie nur halbherzig übernommen wurde.
Inzwischen ist es ganz drin mit der 1.2.6.
Ah, okay.
Also die hatten erst, wenn ich kurz zwischenhaken darf, haben sie nur die Grundelemente übernommen, von denen sie der Meinung war, was Jens Grochtras in der Technikwürze-Sendung zu Recht angemäkelt hat. Woher wollen die das wissen? Also die hatten nur eine Basis übernommen, von der sie meinten, das nutzen alle. Und jetzt haben sie auch die anderen Funktionen in der 1.2.6 komplett übernommen in Sachen Dimensions, ja.
Okay, ja, das ist ja schon mal üblich. Aber wie gesagt, mir geht es halt immer noch so, wenn ich ein Plugin habe und viele Plugins, die für jQuery halt rauskommen, die brauchen halt mittlerweile das Dimensions-Plugin, aber noch lange nicht alle. Also es ist halt ab und zu mal eins dabei. Aber ich sehe es halt immer noch so, wenn ich ein Plugin brauche, dann lade ich mir das extra und dann muss das nicht unbedingt in den Core gehören, weil für mich war jQuery damals so das, oder überhaupt ein Grund, warum ich es gewählt habe, die kleine Dateigröße einfach und die dementsprechend auch geringe Ladezeit einfach, um das Skript zu laden. Das ist halt so ein Around-Framework für mich, was man mal eben schnell einbinden kann, ohne sich jetzt Gedanken darüber zu machen, dass der Benutzer irgendwie eine Minute warten muss, bevor die Seite geladen ist. Und das ist, also ich beäuge das deswegen ein bisschen kritisch, also diese Entwicklung. Aktuell ist es ja noch vertretbar mit der gepackten Version, jetzt mal ohne gzip waren es glaube ich jetzt 30 kb. Aber es wächst halt doch stetig und ich will halt auch nicht, dass irgendwie in ein, zwei Jahren dann, na gut, ja, die Übertragungsraten wachsen auch dementsprechend, aber ich würde mir halt trotzdem wünschen, dass wir nicht irgendwann bei einem riesengroßen Prototype-Clone irgendwo landen. Das wäre halt schade.
Ja, wobei die Frage ist natürlich, ob das wirklich ein Problem wird, weil die meisten JavaScript-Dateien in Zukunft zentral gehostet werden sein werden. Also YUI macht das ja schon ewig und ich denke, dass auch jQuery sowas anbieten muss. Ganz einfach, weil du lädst dann halt diese 30 Kilobyte Datei einmal runter statt 7-mal oder 20-mal am Tag. Und das ist eine riesen Einsparung. Also ich denke, das ist vielleicht nicht so das Problem.
Also das Thema hatte ja, glaube ich, Gerrit schon letzte Woche mal angemerkt, was die externe Speicherung von Frameworks angeht. Also ich sehe das eigentlich noch nicht so kommen, dass das sich wirklich durchsetzt. Also dass wirklich jeder seine Skripte extern hostet, weil ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel die Google-Server, die das ja irgendwie dann seit ein, zwei Wochen anbieten, dass man das Framework von da zentral bezieht. Es ist einfach so, dass ich damit meine Chance erhöhe, dass meine Seite nicht funktioniert. Gut, die Google-Server werden jetzt eine Verfügbarkeit haben von 99,9%, aber ich habe es ja selbst erlebt vor zwei, drei Monaten oder so, da war bei T-Online irgend so ein DNS-Server im Eimer und man konnte halt auf keine Google-Services mehr zugreifen. Selbst wenn sowas nochmal passiert, dann habe ich halt das Problem, dass halt Deutschland während dieser zwei, drei Tage mit meiner Seite nicht wirklich was anfangen kann. Und um das auszuschließen, würde ich, glaube ich, immer das Framework einfach zentral bei mir speichern. Weil wenn mein Server dann offline ist, dann ist er halt offline und dann funktioniert sowieso gar nichts. Ja, oder er ist online und dann weiß ich, dass aber wirklich alles so funktioniert, wie ich das brauche.
Es gibt eben zwei Seiten der Medaille. Also die eine, was Erik sagte, ist wirklich der Vorteil, wenn ich die Datei als Benutzer einmal von diesem zentralen Service automatisch über eine Webseite lade und fünf andere benutzen das auch, dann liegt es bereits im Cache. Das ist der Riesenvorteil, den ich auch sehe. Den Riesennachteil, den ich sehe, ist, sofern einer dieser Server eben mal verreckt, verreckt automatisch damit meine Webseite auch. Auch wenn mein Server aktiv ist. Und das sind halt so Sachen...
Nicht unbedingt. Also du hast ja normalerweise JavaScript, wissen wir ja, ganz unten in den Body-Tag und dann lädt die Seite ja vollständig,
bevor
das JavaScript geladen wird. Deswegen verreckt die Seite nicht. Ich meine, wir benutzen alle Progressive Enhancement und dann passt das auch. Ich habe da Erfahrungen gemacht mit der YUI, die ich auf dem Snooker-Blog einsetze und das fand ich ganz spannend zu sehen, weil Eurosport überträgt ja die Snooker-Turniere und arbeiten mit Yahoo zusammen wegen dem Online-Angebot. Das heißt, ich weiß, dass ich eine hohe Überschneidung habe von meinen Besuchern, die auch auf Yahoo Gebiet waren und vielleicht die Dateien schon runtergeladen haben. Und also gerade in dem Umfeld macht das unglaublich viel Sinn. Mhm. Ich verstehe die, dass man sagt, dann wird das JavaScript nicht geladen, aber ich sage mir halt, für die Funktionalität, da bin ich nicht drauf angewiesen, dass JavaScript unbedingt immer funktioniert.
Ja, also ich denke, man muss sehen, wo man es einsetzt. Es ist nur mal auf einer kleinen Webseite, wenn man da irgendwie eine Lightbox halt einbinden will, wenn man halt gerade jQuery braucht, da würde ich es fast schon eher sehen, weil es da halt nicht so drauf ankommt, ob jetzt gerade JavaScript läuft oder nicht. Wenn ich jetzt aber wirklich irgendein riesengroßes Backend habe, wo ich womöglich sogar noch zahlende Kunden habe, dann kommt es wohl schon drauf an, ob ich halt JavaScript anhabe oder nicht. Auch wenn wir es so programmieren, dass wir nicht drauf angewiesen sind, aber es sind ja doch viele Funktionen, die einfach eine Applikation erstmal ausmachen. Ja.
Im Backend das ist das eine ganz andere Geschichte.
Naja, oder halt generell irgendein System, wo die Leute dafür bezahlen. Ne? Also muss ja jetzt kein. Okay. Ja. Also, okay. Ja, es ist. Also, sagen wir mal so, ich sehe halt nicht direkt einen Grund drin, den jQuery Core immer weiter aufzuplustern mit irgendwelchen Plugins, weil es ging früher halt, sage ich jetzt mal, auch so. Ja, man hat jetzt seine Plugins genommen und dann hat es funktioniert, aber ja, gut.
Da sind wir beieinander. Also, das sehe ich genauso. Wir brauchen keine eine große JavaScript Library für, die alles kann. Das ist überhaupt nicht Sinn der Sache. Also das.
Genau, und ich finde die Features, die jQuery im Standard mitbringt, die sind schon ganz okay. Ich finde sogar, manche Plugins braucht man gar nicht, weil man so meistens sogar mit 2-3 Zeilen normalem, reinem jQuery hinbekommt. Von daher bin ich immer der Meinung, dass man den Core halt möglichst schlank lassen sollte und alles weitere optional. Genau. Weil, wie gesagt, es ist halt noch okay. Es sind jetzt irgendwie gegzipped 15k. Das ist immer noch weitaus okay. Das ist halt irgendwie 1-2 Sekunden, dann ist das weg, nicht mal. Genau.
Also ich denke, wir sind uns einig, wenn wir sagen, der Trend, wie er momentan angeschlagen scheint, sollte nicht weitergehen, dass der Core aufgebläht wird. Also schauen wir mal, warten wir einfach mal ab, würde ich sagen.
Hast du schön gesagt.
Ja, schöne Zusammenfassung.
Schönes Schlusswort zum Ende. Ich fand es wieder eine interessante Sendung. Wir haben die Stunde gleich voll. Ich sage danke an Erik Eggert. Lass mal Minuten Hallo sagen.
Richtig.
Genau. Und ihr hört uns nicht mehr. Okay. Brechung dank der Kombination über Caster Skype. Gesponsert von, ich weiß nicht, von wem das jetzt ist. Ganz egal, ich bedanke mich bei Erik Eggert. Schönen Grüße aus zu Österreich. Meine Güte, es wird kompliziert hier. Danke, dass du dabei warst.
Schöne Grüße auch. Wir gewinnen eh genau.
Alle. Auch die Schweizer, die machen alle platt. So, und schöne Grüße nach Magdeburg an Christian Vogt. Auch danke, dass du dabei warst.
Ja, danke. Hast du gerade Magdeburg?
Nein, ich habe Magdeburg gesagt, habe extra darauf geachtet.
Okay.
Gut. Er will also, nie dann, Magdeburg sagen.
Genau. Nein. Dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bye-bye.
Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Webkrauts auf webkrauts.de für ein besseres Web. Weitere Informationen und die Links zur Sendung auf technikwürze.de.